Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch alle zusammen. Wir sind bei ACI Kurs 2, buddhistische Zuflucht, Klasse 8. Und jetzt, liebe Monique, musst du loslegen.
Hier ist die wunderbare Erde, voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich. Der große Berg, die vier Kontinente. Sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddhas und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Ich reiche meinen Lehrer dieses juwelengeschmuckte Mandala dar. Idam Guru Ratna Mandalam Mandala Kam Nyayatayami. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchste Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um alle Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um alle Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchste Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um alle Lebewesen helfen zu können.
Herzlichen Dank, liebe Monique. Klasse 8 hat die Lektüre Nummer 5. Zum Hintergrund. Und diese Lektüre Nummer 5 beinhaltet auch noch die Klasse 9. Heute im ersten Teil also, in der Klasse 8, haben wir als Inhalt den Beweis für Leerheit. Bevor ich beginne, eine passende, meine ich an der Stelle, eine passende Frage, die mir die letzten Tage gestellt wurde. Ich möchte doch mal bitte kurz und mit einfachen Worten erklären, was ist Klesha, was ist Gaccha und was ist Bacchak. Ja? Wie ich es hintereinander so gelesen habe, habe ich gedacht, boah, muss ich schon auch im Moment nachdenken. Also ich mache es jetzt mal, ich versuche es mit einfachen Worten. Ich habe überlegt, es ist ja eigentlich x-mal und von rauf und runter, rüber und rüber, ist es erklärt, ja, in den einzelnen Klassen oder in den einzelnen Abenden. Aber ich wiederhole es gerne nochmal. Also Klesha ist das Geistesgift oder das Hindernis. Und jetzt einfacher, wenn jetzt Geistesgift und Hindernis, wenn ich das jetzt einfach und verständlich ausdrücken wollte, würde ich sagen, etwas Negatives, das du erlebst, oder etwas Negatives, das du vielleicht nicht absichtlich, aber tust. Wie zum Beispiel, du sagst etwas und sagst dabei nicht die Wahrheit und merkst hinterher, irgendwas hat dich gezwungen zu lügen. Irgendwas hat dich dazu, ja, so ein, und das würde ich sagen, mit Geistesgift. Das ist so eine Vergiftung, das ist so eine Art, ja, Unreinheit, die es eben im Laufe der Zeit zu bereinigen gilt. Ja. Oder du bringst jemanden zu etwas, was er an sich sonst nicht tun würde. Oder du hältst jemanden ab von etwas, das er gerne tut. Ja. Solche Dinge, das sind so ja, Momente, in denen man etwas ausspricht oder ausdrückt, wo man hinterher sagt, ja, positiv war das jetzt nicht. Ja. Also damit würde ich Geistesgift oder Hindernis gleichsetzen. Das Gaccha. Wir haben ein paar Hintergrundgeräusche. Lieber Michael, möchtest du bitte dein Mikro ausstellen? Danke dir. Ja, hallo für alle, die gerade noch gekommen sind. Gaccha, zweites Wort, Gaccha. Da kann ich nicht mehr dazu sagen, als ich schon erklärt habe, das aus sich selbst heraus existierende Objekt oder die aus sich selbst heraus existierende Situation, die es allerdings nicht gibt. Ja, nicht gibt im Sinne von, weil wir ja in der höchsten Schule sagen, nichts entsteht aus sich selbst heraus. Ja. Wenn es noch nicht verständlich oder wenn es nicht einfach ist, würde ich das als Basis nehmen, in der Meditation mir vorzustellen, was ist denn ein Ding, das ich da vor mir sehe? Was ist denn das? Ja? Was ist es? Ja? Und um dann in den Gedanken reinzugehen, wo kommt's her? Ja? Was habe ich jetzt gehört? Ja? Kommt's einfach daher, dass mir einer, keine Ahnung, es geschenkt hat? Deswegen habe ich es ausgepackt, dahingestellt, jetzt steht's da. Oder ich es mir gekauft habe? Ja? Also, oder kommt es daher, dass ich mir das erschaffen habe mit meinem Karma? Bagchak, mit einfachen Worten, ja, also Bagchak ist das Potenzial oder die Energie, die noch zu etwas wird, also die noch nicht ist, die noch kein Ergebnis hat, die noch nicht lebendig ist oder die noch nicht ausgedrückt ist oder noch keine Form hat. Ja. Würde ich jetzt sagen, einfache Worte, ein gepflanzter Samen, also etwas, was entstanden ist daraus, dass ich eine Handlung ausgeführt habe, also der gepflanzte Samen, über den wir immer sprechen, der noch nicht gereift ist, der also noch, ja, vergleichbar im Boden ist, schlummert, wartet auf das Sprießen, ja, also der in sich das Potenzial birgt, dass daraus eine Pflanze wird, der in sich diese Energieform hat, dass daraus eine Pflanze wird, oder im Sinne eben von einer Handlung, die geschehen wird, eine Handlung oder ein Erlebnis, das ich bekomme, ja, das ich erleben werde, das aber noch nicht als solches vorhanden ist, das noch nicht als solches da ist. Also, hallo zusammen. So, ich hoffe, das war jetzt mal soweit, diese drei Worte. Wer zu spät eingeschaltet hat, bitte einfach nachhören. Es ging darum, wie ich erkläre, Klesha, Gaccha und Bagchak, so mit ein paar vereinfachenden Worten. Nun zu Klasse 8. Wobei, es geht trotzdem noch nicht mit Klasse 8 los. Ja. Ich habe hier noch ein paar Worte, die ich sagen möchte, die Geshe-la in seinem 1900, soweit ich mich erinnere, 98 gehaltenen Kurs bespricht aus der Klasse 7. Und möchte die aufgreifen, diese Sätze, und möchte die hier noch vorab ergänzen oder als Ergänzung bzw. Wiederholung zu der letzten Klasse noch einmal sagen. Ja. Es muss etwas vorhanden sein da draußen, ja, als Basis, das mir als Projektionsfläche dient, damit ich dem einen Namen geben kann. Und in der Schule, in der Madhyamika Svatantrika Schule, die wir da besprochen haben, heißt es, das ist da ohne mein Zutun, ohne meine Beteiligung. Ja, und da kommen wir jetzt zur unterschiedlichen Sichtweise in der höchsten Schule, in der Madhyamika Prasangika. Die sagt, wenn das so wäre, also ein Glas, eine Lampe, wenn die aus sich selbst heraus wäre, würde jeder dieses Objekt als Glas oder Lampe sehen können. Und worauf ich hinaus will, ist, was Geshe-la an der Stelle sagt, ist daraus, dass wir das eben so sehen, dass das eine Lampe ist, dass das ein Glas ist, entsteht unser gesamtes Leiden, das gesamte Leiden, das wir mit uns herumtragen. Und was bedeutet es? Ja, was bedeutet es? Woraus? Was ist dieses Leiden? Ja. Ich ergänze noch, dass auch die niederen Schulen glauben, da ist etwas, ja, aus sich selbst heraus? Was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen? Und genau das ist dieser Fehler, oder das ist das, worauf unser Leiden basiert. Weil wir, jetzt komme ich wieder zu dem Wort Gaksha von vorhin, wie ich es erklärt habe, weil ich dieses Gaksha als solches nicht erkenne, das Ding, das aus sich selbst heraus entsteht, was es aber als solches eben nicht gibt. Ja, was hilft uns das? Also, oder was? Was kann ich damit anfangen? Ich korrigiere mein Tun genau in dem Moment, wo ich da was herauslese oder wo ich sehe, eine Situation gerät außer Kontrolle, ich ärgere mich über irgendetwas, irgendwo vor mir ist eine Sache, die unangenehm ist oder mir ist gerade was kaputt gegangen, ja. Wenn mir klar ist, genau in dem Moment, dass das von mir kommt, dass das nichts ist, was da ist, um mich zu ärgern, warum sollte ich mich dann ärgern? Wenn das von mir kommt, ja, warum ärgere ich mich selber? Ja, wenn ich darüber nachdenke, das ist das, was uns langfristig, ja, nicht sofort, ja. Keiner geht aus diesem Kurs heute raus und weiß, ja, jetzt ist es mir klar, all die Dinge, ja, kommen von mir und ich muss mich nie mehr aufregen, ich muss mich nie mehr ärgern, ich muss mich nie mehr negativ über gewisse Dinge äußern oder negativ handeln, ja, in der Interaktion. Aber im Laufe der Zeit einfach dieses Verständnis zu bekommen, wenn es denn doch von mir kommt, ja, dann ist ja alles klar, ja, dann bin ja ich der, ja, dann gucke ich in den Spiegel und sage, hey, du warst nicht immer so ein Netter wie gerade heute, du hast einfach Dinge getan und dann, ja. Der andere ist nicht ärgerlich von sich aus, der andere steht nicht mit dem Programm auf, heute wird die Eva, der Peter, der wer auch immer, geärgert, ja, keiner wird geärgert. Ja. Also was will diese Situation, was will mir das sagen? Und wie kann die Situation, wie kann der Moment dir helfen? Wie kann ich mir daraus praktisch selber helfen? Was ist das Gute daran?
Harald?
Ja.
Ich hätte eine Frage dazu.
Ja.
Und zwar geht es darum, ich versuche es zu verstehen, dass alles von mir selbst kommt. Ja. Aber Gesche hat doch, irgendwo muss ja meine Gedanken und meine Karma und meine Samen sich hinaufwerfen. Es muss doch irgendwo ein Leinwand sein. Es muss ja ein Echo vorhanden sein. Ohne ein, das ist der Mensch, oder? Es muss ja irgendetwas da sein, wo das projiziert werden kann.
Natürlich kann es projiziert werden. Es wird ja im Grunde genommen auch auf alles projiziert, was du um dich herum hast.
Ja, aber da muss ja irgendwas vorhanden sein von sich aus, oder? Das ist das, was ich den Knopf habe.
Ich verstehe dich gut. Und ich kann das auch gut nachvollziehen, wo deine Frage herkommt. Und deswegen gibt es auch, das ist genau der Grund, warum es die unterschiedlichen Schulen gibt. Weil es Phasen gibt, da hast du ein bestimmtes Verständnis und das erklärt dann aus dieser Schule heraus, dass es so ist. Und in einer anderen Schule und im Laufe der Zeit, du wirst es feststellen, ich hatte zu Anfang überhaupt kein Verständnis, dass die Dinge von mir alle kommen sollen. Ja, ich wusste, bestimmte Dinge kommen natürlich von mir. Ja, gerade das, was ich so in die Hände nehme, was ich irgendwo von rechts nach links trage, sage ich, das kommt von mir, das habe ich ja von da nach da. Das ist aber alles immer logischer Verstand, der erklären will. Ja, und im Laufe der Zeit wirst du merken, dass nicht nur die Dinge, die du augenscheinlich oder offensichtlich erklären kannst, trotzdem schon stückweise von dir kommen. Ja. Ein einfaches Beispiel ist, du gehst im Frühjahr raus und zählst ein paar Blumen. Ja. Monate später kommst du wieder an die Stelle hin und auf einmal fällt dir ein, hey, da haben wir ein paar Samen. Ja, also na, genau so geht es dann los. Die kommen ja auch von dir. Ja. Die hast du an der
Stelle gepflanzt. Ja. Aber der Boden war schon da.
Der Boden war da und im Grunde genommen war auch der Samen da, aber letztendlich kommen sie ja, und es ist das Verständnis, immer weiter zu schrauben, dass der Samen ja gar nicht aufgehen müsste. Der Samen muss ja nicht aufgehen. Da kann Wasser draufkommen, da kann alles Wärme draufkommen, da kann der Boden da sein, der Samen muss nicht aufgehen. Warum geht er auf? Letztendlich geht er auf, weil du das Karma dazu hast. Dass das zu einer Pflanze wird, dass du die dann in den Farben rot, grün, gelb oder wie auch immer die Blume wird, sehen kannst. Aber das ist ein Werdegang, den du nicht in dem Moment verstehst, wo du einen Satz dazu hörst oder liest. Sondern das ist was, was sich im Laufe der Zeit aufbaut, was sich im Laufe der Zeit in dir festigt, dass du merkst, die Dinge, die da um dich herum sind, entstehen, weil sie von deinem Geist dorthin projiziert werden. Also ich habe das allererste Mal habe ich das erlebt, richtig erlebt, als ich einen Kamalashila-Vortrag von Geshe-la gehört habe, wo er einen Elefanten als Beispiel genannt hat. Der Elefant ist riesengroß, kommt auf dich zu und wird immer größer, und dann schau dir mal an, wo dieser Elefant aufhört. Ja, und dann hat er ein Bild gezeigt. Um diesen Elefant herum waren Palmen und ja irgendwo, wo halt so ein Elefant rumläuft. Und dann sagt er so, der Elefant besteht aus Atomen. Wo endet jetzt das letzte Elefantenatom? Wo beginnt das erste Atom von dem, was du außen herum siehst? Ja, wie klein kannst du werden? Wo siehst du das letzte Atom des Elefanten und wo beginnt dann die Umrandung? Und in dem Moment habe ich im Geiste gesehen, wie klein diese Atome sind und immer kleiner, und dass ja zwischen den Atomen nichts ist, dass die Atome ja keine Verbindung zueinander haben, was wir irgendwann einmal möglicherweise ja alle in der Schule gelernt haben. In dem Moment habe ich das gesehen, ja, vor meinem inneren Auge, und habe gesehen, da ist kein Rand. Eigentlich dürfte ich den Elefanten so nicht sehen. Und in dem Moment hat es bei mir so Schnipp gemacht. Und da habe ich gewusst, ja, das ist diese Projektion. Jetzt habe ich begriffen, das ist die Projektion. Und möglicherweise ist es ein ganz anderes Objekt, möglicherweise zu einer Zeit, wo du es auch in dem Moment noch nicht verstehst, was du da gerade erlebst. Aber irgendwann kommt dir der Gedanke, dass das ist jetzt dieser Moment, wo du weißt, irgendwann mal aus dieser höchsten Schule heraus, nichts, ja, hat eine Selbstexistenz, ja. Ich falle immer wieder in eine niedere Klasse zurück, ich weiß das, ja. Also das erlebe ich auch, ja. Gerade dann, wenn ich denke, es könnte alles glatt laufen, es läuft dann nicht glatt, denke ich, mei, ja. Was kann jetzt ich da gerade dafür? Und in dem Moment, wo ich denke, was kann ich da gerade dafür, weiß ich schon. Klar kann ich was dafür. Okay. Du, Andrea, wolltest noch was?
Ja, ich hätte gerne noch eine Frage. Du hast vorher vielleicht erklärt, dass uns auch diese Frage, was jetzt im Raum steht. Du hast uns vorher erklärt, dass die South African haben praktisch diese Zylinder, wo die diese Projektion draufwerfen, also praktisch existiert da draußen irgendetwas. Die Frage war, ob bei unserer Schule, bei der Mayamika Prasangika, auch existiert irgendwas da draußen, aber nach meiner Meinung nicht. Also wir haben nur die Samen. Da existiert praktisch nichts, worauf wir da draußen was hinwerfen können. Haben wir nur die Samen in unserem Geisteskontinuum? Oder wie erklärst du das bitte?
Es ist ein Potenzial da, auf das wir unsere Samen oder unser Karma projizieren. Es ist was da, aber auch dieses ist eine Projektion.
Genau, das ist der Unterschied, dass praktisch South Africans sagen, da existiert ein Zylinder da draußen. Und bei uns existiert nichts, nur unsere Samen in dem Geisteskontinuum.
Nichts ist jetzt nicht absolut, sondern im Sinne von nicht selbst existent.
Mhm. Ja,
das ist dann klar. Ja, genau.
Okay. Mhm.
Ja.
Gut, okay.
Gut. Ja. Ich hoffe jetzt, es war ein bisschen hilfreich, dieser Gedanke, den ich da hatte, wo ich sagte, das hat Geshe-la da vorher noch vor der Klasse gesagt, und ich wollte das an dieser Stelle mit einbringen. Was ich jetzt noch zur Vereinfachung dieser Schulen gemacht habe die letzten Tage. Ich habe mal eine kleine Übersicht gemacht. Wenn ihr auf der Stiftseite seid, gibt's eine Rubrik, die da heißt Listenwissen. Und wenn ihr die anklickt, dann kommt eine Übersicht über die Schulen. Und das werden wir im Laufe der Zeit, wenn uns auffällt, da könnte man noch zur Vereinfachung den einen oder anderen Satz ergänzen, werden wir das tun. Ansonsten ist da schon einmal ein guter Abriss dessen, wie sich diese Schulen aufteilen. Und wie gesagt, denkt nicht, wenn ihr einmal etwas aus der höchsten Schule verstanden habt, dass ihr ausschließlich in dieser Schule noch oder nur noch jetzt beheimatet seid, gedanklich oder wie auch immer, ja, sondern das, ja, man hat immer wieder mal so den einen oder anderen Gedanken, ja, der aus einer anderen Schule kommt, ja. Und vom letzten Mal muss ich noch richtig stellen, Mind Only steht dann auch in dieser Rubrik mit drin, Mind Only ist zu den höheren Schulen gehörig. Und ich habe das wohl mit niederen oder unteren benannt oder betitelt. Aber guckt es euch dort genau an der Stelle. So, jetzt kann es losgehen. Klasse 8. Wow, 21 Minuten. Klasse 8, 5 Beweise für Leerheit. Und an dieser Stelle kommt jetzt wieder was ganz, ganz, ich zitiere mal meinen heiligen Lehrer Geschela an dieser Stelle aus seiner Klasse. Er sagt im übertragenen Sinne, lass diesen heutigen Text, und das gilt jetzt extrem, ja, das gilt an dieser Stelle, lass diesen heutigen Text ganz entspannt in euch hineinfließen. Denkt nicht so sehr darüber nach, schreibt vielleicht auch gar nicht unbedingt schon mit, sondern hört einfach zu, was diese Worte an der Stelle bedeuten, was diese Worte an der Stelle mit euch machen. Es kann sein, dass ihr die Sätze hört und wenn es losgeht mit, was hat jetzt das zu bedeuten oder wo muss ich das einordnen oder was, wie verständlich war dieser Satz für mich, ja? Fangt nicht an, in diesen Gedankengang zu gehen, sondern nehmt den nächsten Satz, der kommt und der nächste, der kommt und der nächste. Es kann sein, dass du überhaupt nichts verstehst bei ein paar Sätzen, ja? Aber nimm diese Gewissheit in deinem Herzen mit. Diese Gewissheit, dass du irgendwann daraus, weil du es heute gehört hast und du kriegst noch Erklärungen dazu in der Abfolge, aber eben nicht sofort gleich im Anschluss, dass du irgendwann dazu eine erhellende Erkenntnis zu einem späteren Zeitpunkt irgendwann in ein paar Tagen, in ein paar Wochen, Monaten oder vielleicht auch erst in ein paar Jahren haben wirst. Ja. Bei mir ist es jetzt 5 Jahre, meine ich, dass ich den Diamantschneider gelesen habe. Und 5 Jahre. Und ich kann euch sagen, ich habe auch noch nicht alles verstanden. Ja, das ist. Und manchmal habe ich es, ja. Und dann am anderen Tag erwische ich mich wieder und denke, wow, ja, heute ist es weg. Ja. Da ist das Wissen ist nicht weg, aber es ist noch eine. Wie hieß es vorhin? Klesha, ja. Es ist noch so ein Geistesgift, so eine Attacke da, die mich einfach noch heimsuchte mit Gedanken. Vielleicht ist es ja doch anders, ja. Okay. Es macht nichts, wenn ihr jetzt nichts versteht. Die Erklärungen dazu kommen in weiteren Klassen und auch in späteren Kursen, wo es wieder zu diesem Thema führt. Einfach zuhören, einsinken lassen. Und mehr nicht. Entspannen und genießen. Also das Thema nochmal. Die 5 Arten, Leerheit zu beweisen. Und für die Hausaufgabe sage ich kurz, dass ihr nur die Überschriften dazu braucht. Also nicht die Erklärungen dazu. So, bei diesen Beweisen. Bei diesen 5 Beweisen handelt es sich jeweils um veränderliche Dinge, also Objekte, die sich verändern, aber auch dazu genaue Ausführungen später dann noch. Beweis Nummer 1 heißt Chick Dudrell. Chick Dudrell. Chick Dudrell. Chick bedeutet einer. Du bedeutet viele. Und Drell bedeutet leer oder ist ein anderes Wort für leer. Im Satz würde es bedeuten oder würde es lauten, die Leerheit von einem oder vielen. Denn wenn etwas leer ist, ist es dann leer als eines, als ein Ding, ist etwas, was leer ist, leer als ein Ding, oder ist es leer als etwas, das vieles ist, das viele Dinge sind. Ist etwas, das leer ist, sind es viele Dinge. Von den heiligen Lippen meines Herzenslehrers, Geshe-la, habe ich dazu die Leerheit von einem und vielen. Dadurch wird es nicht verständlicher, ja, aber so ist es ausgedrückt. Okay, die Nummer 2. Dorce Sekma. Dorce Sekma. Dorce Sekma. Dorce bedeutet Diamant und Sekma bedeutet Splitter. Wäre also der Diamantsplitter Beweis. Und das im übertragenen Sinne von Diamant als die Beschreibung der Leerheit direkt zu sehen oder der, wenn man Leerheit direkt sieht, dem am nächsten kommt. Dass der Diamant an sich dem Leerheit direkt zu sehen am nächsten kommt. Einen Diamant zu teilen, einen Diamant in Stücke zu brechen, würden immer wieder auch nur 100% Diamanten entstehen. Also auch noch so klein, auch noch so geteilt, ist das, was dann immer kleiner und immer kleiner wird, auch immer wieder ein Stück reiner Diamant, vollkommen gleich dem, wie der ganze, der noch vorher ganze Diamant. Und das wäre dafür an dieser zweiten Stelle der letztendliche Beweis, die letztendliche Wahrheit dazu, dass Dinge weder aus sich selbst heraus entstehen, noch aus irgendetwas anderem, noch aus beidem und als viertes vollkommen oder vollständig ohne Ursache sind. Die Nummer 3, der Beweis Nummer 3, Yume Kiegok. Yume Kiegok. Yume Kiegok. Yu bedeutet existieren und me nicht existieren. Kie ist die Entstehung, das Entstehen und Gok das Verneinen. Also im, als Satz dann die Verneinung, dass Dinge, die existieren oder nicht existieren, entstehen können. Die Verneinung, dass ein Ding aus einem existierenden Ding wachsen oder entstehen könnte. Oder aus etwas, das nicht existiert, wachsen oder entstehen könnte. Und jetzt wieder, wie oben schon, oder aus beiden wachsen oder entstehen könnte. Oder aus keinem von beiden wachsen oder entstehen könnte. Also es geht um existierende, um geistige, also gedankliche und auch um physische Dinge. Nummer 4, Beweis Nummer 4. Mu Shi Kie Gok. Mu Shi Kie Gok. Mu Shi Kie Gok. Mu sind die Möglichkeiten. Shi bedeutet 4. Kie, wie oben, entstehen, die Entstehung, und Gok, verneinen, Verneinung. Also die, als Satz, die Verneinung, dass Dinge durch eine von 4 Möglichkeiten, die jetzt dann aufgelistet werden, entstehen können. Diese 4 Möglichkeiten wären erstens die Verneinung, dass mehrere Ergebnisse aus mehreren Ursachen entstehen. Das zweite wäre die Verneinung, dass ein einzelnes Ergebnis aus mehreren Ursachen entsteht. Das dritte wäre die Verneinung, dass mehrere Ergebnisse aus einer einzelnen Ursache entstehen. Und das vierte, die Verneinung, dass ein einzelnes Ergebnis aus einer einzelnen Ursache entsteht. Und dazu sagt Geschiller an dieser Stelle in etwa, das hat niemand beim ersten Mal verstanden. Das hätte es noch nie gegeben. Ja, dass jemand das beim ersten Mal sofort verstanden hat. Also habt an der Stelle einfach das Vertrauen. Denkt einfach, ich verstehe das eines Tages. Eines Tages gehört das zu meinem Verständnis. Eines Tages weiß ich, was damit gemeint ist. Ja. Und noch ein paar Worte von Geschiller an dieser Stelle aus seinem damals gehaltenen Kurs. Er wiederholt es auch. Macht euch keine Gedanken, wenn ihr das jetzt nicht sofort versteht, und ergänzt es mit dem Satz, Mönche studieren das ja deshalb über viele, viele, viele Jahre hinweg. Ja. Und dass der Schmerz dieses Studiums, dieses es lernen zu wollen oder es sich damit zu beschäftigen, auch wenn es schwer ist, auch wenn es unverständlich ist, dass der Schmerz und das, was man so manchmal erleidet, dass es das wert ist, dass es eine heilige Sache ist, dass es schwierig ist und dass wir alle das brauchen und dass es deswegen halt an dieser Stelle dann enthalten ist. Wir brauchen das und er bittet uns zu verstehen, dass wir das an dieser Stelle gelehrt bekommen. Nummer 5, Beweis Nummer 5. Ten Drell Ki Rigpa. Ten Drell Ki Rigpa. Ten Drell Ki Rigpa. Ten Drell steht für die gegenseitige Abhängigkeit. Ki ist von. Und Rigpa ist die Beweisführung. Als Satz wäre es dann die Beweisführung der gegenseitigen Abhängigkeit oder des abhängigen Entstehens. Und es gibt noch eine, wie sagt man da, einen Spitznamen oder eine zweite Bezeichnung, die da heißt Rigpe Gyalpo. Rigpe Gyalpo. Rigpe Gyalpo. Und Rigpe wie Rigpa wäre die Beweisführung und Gyalpo ist der Höchste oder der König. Und deswegen gibt es da diesen Namen daneben übersetzt als dieses Argument, dieses fünfte Argument als das Königsargument oder der Königsweg oder der König aller Beweisführungen oder der kraftvollste Beweis. Der Beweis an sich, an dieser Stelle, die Dinge entstehen aus einer Abhängigkeit und damit nicht aus sich selbst. Ja, also das ist jetzt mal negiert zu dem, wie wir es sonst hier ausdrücken, wie es sonst ausgedrückt wird. Die Dinge entstehen aus einer Abhängigkeit und damit nicht aus sich selbst heraus. Und weil dies ist die Königsdisziplin oder beziehungsweise weil dies ist der kraftvollste und am schnellsten und am einfachsten und mit am wenigsten Nachdenken verständlichste Beweis ist, wird der auch am meisten unterrichtet. Ja. Jetzt kommen wir noch zu einem weiteren sehr, sehr wichtigen Thema, das aber nicht minder aufwendig im Verständnis ist, das Thema Logik. Buddhistische Logik ist zwingend notwendig, um gewisse Beweisführungen, gewisse Dinge, die man nicht sehen kann, herbeizuleiten oder herzuleiten, also zu verstehen. Also wir brauchen diese buddhistische Logik. Warum die jetzt buddhistische Logik heißt, diese Erklärung kommt im Laufe der weiteren Kurse. Gibt es einen speziellen Kurs noch über Logik. Und wenn man an der Stelle mal vertieft verstanden hat, was diese einfachen drei oder vier Worte, die da bedeutungsvoll erklärt werden, verstanden hat, dann weiß man, dann wird verständlich, warum die buddhistische Logik genannt wird. Ja, das ist keine außergewöhnliche Logik im Sinne von, das ist was ganz was anderes als die Logik, die wir kennen, sondern sie wird einfach nur ist von der Anwendung halt einfach besonders. Ja. Meister Dhammakirti, ein großer Meister des Buddhismus, hat die Aussage gemacht, dass man, wenn man diese Grundlage, also diese Logik nicht versteht, wenn man sich mit dieser Logik nicht beschäftigt, ist es nicht möglich, wirklich Zuflucht zu nehmen. Ja. Also wirkliche Zuflucht basiert auf dem Verständnis dieser Logik. Ja. Wie man zu dieser Logik oder zu dem Ergebnis dieser Logik kommt, da erarbeitet sich jeder auch anders. Aber wichtig ist eben, dass man aus dieser Logik heraus ein Verständnis entwickelt. Und mit diesem Verständnis ist dann Zuflucht überhaupt erst möglich. Weil die Grundlage fehlt, weil die Grundlage irgendwo im Verständnis nicht da ist, Dinge zu glauben, die ich nur glauben kann, wenn ich eine gewisse Logik angewendet habe, dass ich ein Verständnis dazu habe. Ich wiederhole noch einmal, macht euch keine Gedanken und regt euch nicht auf, wenn ihr irgendwas davon jetzt nicht verstanden habt. Ja, was spricht der da? Was redet der für Sätze? Was ist das für ein unverständliches, ja, Aneinanderreihen von Worten? Es braucht Zeit. Es braucht Zeit, um das zu verstehen, und es wächst im Laufe der Zeit. Ja. Nicht je mehr ihr euch damit beschäftigt, desto schneller versteht ihr es, sondern ein immer wiederkehrendes darüber nachsinnen, ein immer wiederkehrendes darüber nachdenken, auch mit anderen sich unterhalten. Ja, wie hast du das verstanden? Einfach mal der eine dem anderen, ja, sagen, so habe ich's jetzt vernommen. Da gibt's kein falsch und kein richtig, sondern so wie es der eine verstanden hat, gibt dem anderen vielleicht dann einen, ja, so einen kleinen fehlenden Fetzen in seinem Gedankensatz, und dann kriegt er es zusammen und dann kann er was draus machen, was dem anderen wieder hilft. Also das braucht Zeit. Ja. Das Verständnis dazu wächst im Laufe der Zeit. Also nun zu dieser buddhistischen Logik, die in der Regel aus drei, manchmal aus vier Teilen in der Beweisführung besteht. jede logische Aussage hat drei Teile, manchmal auch vier. Als erstes braucht es einen Gegenstand, ein Subjekt, ein Thema. Du willst über irgendwas sprechen, du willst über irgendwas diskutieren, du willst dir irgendetwas erarbeiten, dann brauchst du irgendetwas, was du benennen kannst, irgendein Subjekt, also einen Gegenstand, worüber du argumentieren kannst, ja, zum allgemeinen Verständnis für entweder dich oder für irgendjemanden anderen. Der zweite Teil einer logischen Aussage ist dann, dass dies eine Eigenschaft hat, ja, dass es eine Eigenschaft dazu gibt, die wir dann behaupten an der Stelle, die wir dann beweisen oder eben nicht beweisen. Und der dritte Teil wäre dann eine Begründung. Die Begründung eben des Beweises oder des Nichtbeweises. Und der vierte Teil, wenn vorhanden, ein Beispiel, ein Bild. Das Ganze etwas, ja, dreidimensionaler zu machen. Wenn wir jetzt an dieser Stelle mal so ein Beispiel nehmen, dann machen wir das hier mit den drei Weisheiten. Wir benutzen die drei Weisheiten für unsere Argumentation. Die drei Weisheiten, die drei Gruppen, Weisheiten, die drei Gruppen an Erkenntnissen, die drei Gruppen an Weisheiten, über die sprechen wir jetzt im Sinne eines Beispiels dazu. Die erste Erkenntnis oder diese erste Weisheit ist die grundlegende Weisheit, die da die direkte Wahrnehmung ist, dass Dinge keine Selbstnatur haben. Die zweite Erkenntnis oder die zweite Weisheit ist die Weisheit des Pfades. Die Weisheit des Pfades ist in diesem Fall das Wissen des Weges, das Wissen über den Weg und hier an dieser Stelle dann die direkte Wahrnehmung der Leerheit, die ein Bodhisattva macht. Und die dritte Erkenntnis, die dritte Wahrheit wäre dann die Allwissenheit, das Wissen um alle Dinge, das Wissen aller Dinge. Alle Dinge zu kennen. So, die Gruppe von den dreien Erkenntnis oder Weisheit sind, also diese drei sind das Hauptthema von Texten eines Meisters namens, muss ich lesen, Kiedrup Tenpa Darge. Und dieser Text, den er da verfasst hat, nennt sich Überblick über die Vollendung der Weisheit und die Analyse der Vollendung der Weisheit. Und jetzt sind wir an der Stelle und sprechen über die Leerheit dieser drei Erkenntnisse oder Weisheiten. Also genau über das, das ich vorhin erklärt habe. Also nicht über irgendeine andere Sache, nicht über ein Glas, nicht über einen Tisch, eine Blume. Wir sprechen über genau diese drei, über die Leerheit dieser drei Erkenntnisse, über die Leerheit dieser drei Weisheiten. Und dabei wollen wir die Leerheit, über die Leerheit dieser Weisheiten, über diese Erkenntnisse argumentieren, als da ist unser Subjekt, unser Thema, die Nummer eins, der Gegenstand, ja, die drei Weisheiten. Zu zwei, die Aussage, die da dann wären als Eigenschaften, wenn wir behaupten oder was wir versuchen zu beweisen, dass sie aus sich selbst heraus existieren, nicht unabhängig von meiner Wahrnehmung. Also nicht ohne unsere Wahrnehmung existieren. Ohne unsere Wahrnehmung nicht wirklich existieren. Wobei wirklich hier an dieser Stelle sich darauf bezieht, nicht auf aus sich selbst heraus existierend. Wir wollen das Gaksha beweisen, das Ding, das aus sich selbst heraus existiert, das es nicht gibt. Also diese Eigenschaft, die Eigenschaft dieser Dinge, die wir eben an dieser Stelle beweisen oder verneinen wollen. Da gibt es jetzt in einer Klasse die Aufzeichnung von der Lehrerin von Beate, die unseren heiligen Lama Geshe-la zitiert. Ich gebe das mal so weiter. Ich habe das nicht von ihm so gehört, aber sie sagt an der Stelle, Geshe-la, er hätte diese Logik und die Beweisführung 18 Jahre studiert und erst dann, so hat er vermittelt, hat er so richtig verstanden. Also habe ich mit meinen 5 ein paar gute Jahre vor mir. Aber ich bin ja vielleicht, ja, so sagt es auch sie, ja, ich bin ja vielleicht der Letzte, der es versteht und alle anderen haben es schon längst begriffen, ja. Also. Aber wundert euch nicht, wenn das eine Zeit lang dauert, wenn das am Anfang Hieroglyphen sind, wenn das am Anfang ganz, ganz unverständlich ist. Wenn du wunderbares Karma hast und jetzt schon alles verstanden hast, ja, ich verneige mich vor jedem, der das hat. Und es muss mir auch keiner jetzt sagen, ja, es muss keiner sagen, ich hab's begriffen, aber. Okay, der dritte Teil der logischen Aussage, die Begründung, denkt darüber nach, die drei oben beschriebenen, also die vorher, die ich zuvor genannten Erkenntnisse oder Weisheiten, diese beschriebenen Gründe, Subjekte, wenn man so will, ja, nach dem Wort habe ich gesucht. Sind das jetzt eine oder viele? Sind diese Weisheiten eine Sache? Sind es mehr als eine Sache? Und existieren sie dann eben als solches wirklich? Da gibt es jetzt wieder den Schwenk auf die Berücksichtigung, in welcher Schule bin ich gerade, aus welcher Schule heraus betrachte ich das. Ja? Gibt es aus dieser Schule, die wir intensiv besprochen haben, gibt es daraus einen Anteil, sind sie aus sich selbst heraus unabhängig von mir da, gibt es sie? Es gibt sie ja, aber gibt es sie aus sich selbst heraus? Ja. Gibt es sie wirklich? Jetzt ist wirklich wieder, was bedeutet das wirklich? Wirklich in dem Sinn eben aus eigenem Entstehen. Fragt euch, wie existieren sie und denkt darüber nach. Im Sinne von, weil sie nicht wirklich als eins existieren, existieren sie auch nicht wirklich als viele. Mehr sage ich jetzt noch nicht zu diesen einzelnen Abschnitten. Ich gehe jetzt noch auf den vierten Punkt ein. Ein geistiges Bild erzeugen bei dem anderen, der die Information bekommt. Also zu dieser, als vierter Teil dieser logischen Aussage, ein Bild projizieren, ein Bild oder ein Video. etwas am sinnvollsten etwas, das die andere Person nachvollziehen kann, das die andere Person verstehen kann, was für die Person nachvollziehbar ist, zu unseren drei Erkenntnissen oder Weisheiten zurückkommend, im Sinne von existieren nicht aus sich selbst heraus, weil sie nicht aus einem oder vielen bestehen, mit dem Beispiel dazu. Sie sind wie ein Spiegelbild. Eine Spiegelung des eigentlichen Dings auf irgendeiner Oberfläche, auf einer Pfütze, auf einem See, auf Wasser, in einem Glas oder in einem Topf oder in einem Eimer. Es sieht aus wie echt. Es sieht wirklich aus, aber es ist es nicht. Ja. Die Dinge entstehen nicht aus sich selbst heraus. Das ist die falsche Weltsicht. Falsche Weltsicht ist, die Dinge entstehen aus sich selbst heraus. So, ihr Lieben, ihr habt es geschafft. Bleibt weiterhin entspannt. Diese Informationen und diese Argumente, die jetzt da so genannt sind, hört euch die Klasse nochmal an, in Ruhe. Und wenn ihr noch nicht verstanden habt, worum es geht, macht euch keine Gedanken. Wenn euer Geist das aufnimmt mit dem, was vielleicht ja schon in der nächsten Woche kommt, ein Verständnis daraus entwickelt oder eben später, ja. Nächste Woche kommt dazu der zweite Teil. Nein, nicht nächste Woche, übernächste Woche. In der nächsten, genau, in zwei Wochen. Von Silvia. Was zu dieser Klasse noch gehört, ist eine Hausaufgabe zum Auswendiglernen. Da geht es jetzt auch wieder um diese Leerheit von einem und vielen. Dann, wenn ihr dieses Auswendiglernen sollt, habt ihr ja schon die Antwort gegeben, habt ihr schon den Antwortschlüssel gelesen. Dann ist es relativ einfach, weil es ja sowieso fürs Quiz braucht und später dann noch für, denke ich mal, für die Abschlussprüfung. Die Meditationshausaufgabe, 15 Minuten, zu Anfang immer atmen, ja. Setzt euch entspannt, aufrecht, ja, schön. Einatmen, ausatmen und dann geht in diesen Gedanken, den ihr auswendig lernt oder gelernt habt. Leerheit von einem oder von vielen. Ja. Lasst es fließen, ja, in dieser Hausaufgabe. Dann wären wir mit der Klasse, die relativ kurz war, kurz, aber auch verdient kurz, weil selbst als Vortragender muss ich sagen, raucht mir der Kopf, ja, das so vorzutragen, weil ich trotzdem auch immer wieder versuche, was zu verbessern in meinen bisherigen Gedanken. Kann ich da jetzt was mitnehmen? Also vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für eure Teilnahme. Liebe Monique, möchtest du das Mandala sprechen?
Ja. Hier ist die wunderbare Erde, voller Weihrauch, bedeckt mit einem Blütenteppich. Der große Berg, die vier Kontinente, sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddhas und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Ich reiche meinem Lehrer dieses juwelengeschmückte Mandala dar. Idam Guru Ratna Mandalakam Niyatayam. Durch das Gute, das ich gerade getan habe, möge alle Lebewesen die Anhäufung von Verdiensten und Weisheit vollenden und dadurch die zwei ultimative Körper erlangen, welche von Verdiensten und Weisheit hervorgebracht werden.
Vielen Dank, liebe Monique.